So, da habe ich heute fortfahren mit unserem Joshua. Kapitel 23. Und zwar lesen wir die Verse 6 bis 8 und 11 bis 13. Joshua 23, Vers 6 bis 8, da heißt es, so haltet denn sehr fest daran, alles zu beobachten und zu tun, was in dem Buche des Gesetzes Mose geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweichet zur Rechten, noch zur Linken, dass ihr nicht unter diese Nationen kommet, diese, die bei euch übrig geblieben sind, und den Namen ihrer Götter nicht erwähnet und nicht jemand bei ihnen beschwöret und ihnen nicht dienet und euch nicht vor ihnen niederwerfet, sondern Jehova, eurem Gott, sollt ihr anhangen, so wie ihr getan habt bis auf diesen Tag. Vers 11. So habet wohl Acht auf eure Seelen, dass ihr Jehova euren Gott liebet. Denn wenn ihr euch irgendwie abwendet und euch an den Rest dieser Nationen hänget, dieser, die bei euch übrig geblieben sind, und ihr euch mit ihnen verschwägert und unter sie kommet und sie unter euch, so wisset bestimmt, dass Jehova, euer Gott, nicht fortfahren wird, diese Nationen vor euch auszutreiben, und sie werden euch zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zur Geißel in euren Seiten und zu Dornen in euren Augen, bis ihr umkommet aus diesem guten Lande, das Jehova, euer Gott, euch gegeben hat. Soweit Gottes Wort. Wenn wir dieses Kapitel 23 vom Joshua lesen, so finden wir praktisch das Schlussplädoyer Josuas über Auftrag, aber auch Vergangenheit des Weges Gottes mit Israel in Kanaan, dem Lande ihrer Verheißung. Und dieses geschah, als der Josua alt geworden und wohlbetagt war. Vers 1 in unserem Kapitel. Da rief er die Ältesten und die Richter und die Vorsteher zusammen, um über sie, seinem Volke, die letzten Weisungen zu hinterlassen. Vers 2 in unserem Kapitel. So erinnert also der Josua noch einmal all die Augenzeugenschaft mit den Worten, ihr habt alles gesehen. Vers 3. Denn Jehova, euer Gott, ist es, der für euch gestritten hat. Hatte doch der Herr in 2. Mose 14, Vers 14 gesagt, Jehova wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ein gewaltiges Wort. Für Gott kein Risiko. Das Risiko liegt auf unserer Seite, ob unseres Glaubens. Immer wieder ließ Gott dieses Wort an seinem Volke geschehen auf all den Wegen aus Ägypten heraus bis nach Kanaan. Aber auch heute ist es noch so. Würde der treue Herr unseren eigenen Lebens- und Glaubenskampf nicht führen, vergeblich wäre all unser Streiten. Josua, der Führer Israels, er ruft dem Volke Israel die gewaltigen Hilfen ins Gedächtnis, die der mächtige Gott in den vergangenen Zeiten an ihnen vollzogen hatte. Würde das Volk Israel diese Wohltaten Gottes vergessen, laufen sie ernstlich Gefahr, dass sie ihres Gottes ganz vergessen könnten. Neutestamentlich wird darum gesagt, ein wenig Sauerteig durchsäuert die ganze Masse. Es ist eine eigentümliche Sache hier, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, dass die nachfolgenden Generationen die Dinge immer ganz anders sehen, als sie waren, wo sie geschahen, damals wie heute. Dabei wird es immer bitter, wenn die Hilfen Gottes missachtet werden. Gott selbst redet schon im Alten Testament gegen die so gefährlichen Auswüchse, zum Beispiel in 2. Mose 12, Vers 26. Da heißt es, und es soll geschehen, wenn etwa eure Kinder zu euch sagen, was soll euch dieser Dienst, dann sollt ihr ihnen sagen, es ist das Passa-Opfer dem Jehova. Gott beugt hier vor, dem kommenden Generationsproblem, mit dem nicht allein Israel, sondern auch wir zu tun haben. Sind die Männer wie Mose und Josua nicht mehr hier, dann fällt gewöhnlich eine gewaltige Sache auseinander. Weil die nachfolgenden Generationen es anders sehen, als es damals war. Eine ungeistliche, eine mehr menschliche Hilfe ist dann die Flucht in die Tradition oder Orthodoxie. Welche aber allesamt keinen Gott gewollten Bestand haben. Josua baut auch keine Tradition, er baut auch keine Orthodoxie auf. Vielmehr teilt er und verteilt er biblisches Verhalten. Nach Josua 23, Vers 6 heißt es, so haltet denn sehr fest daran, alles zu beobachten und zu tun, was in dem Buche des Gesetzes Moses geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweichet, zur Rechten noch zur Linken. Das war sein Herzensbewegen, seinem Volke dieses Anliegen noch einmal nahe zu bringen. Damals war es das Gesetz. Heute ist es das Wort Gottes im Neuen Testament. Aber wir, oder auch wir, können unseren Geschwistern nur sehr empfehlen, haltet sehr am Worte Gottes fest. Gott irrt nicht, der Mensch aber ist irrend, und das auf der ganzen Linie. Denn jedes Abweichen ist ein Verlassen Gottes. Ob wir das gut meinen oder nicht, ist eine völlig andere Frage. Jedes Abweichen von seinem Wort ist eine äußerst gefährliche Sache damals wie heute. Nach Josua 23, Vers 7 sollen sie sich nicht mit den Nationen zusammentun. Das ist heute in unserer Zeit, wenn Kinder Gottes mit den Verlorenen in einer Gemeinde nicht allein zusammenarbeiten, sondern auch den Tod des Herrn gemeinsam verkündigen und Geisteseinheit darstellen. Denn wer nicht errettet ist, hat einen anderen Herrn über sich als den alleinigen Gott. Das wollen wir uns gut merken. Sie durften, wie es hier heißt, noch nicht einmal den Namen dieser Götter erwähnen, die Götter der Heiden, von dem Restvolk, das noch in Kanaan verblieben war. Allein die Nennung der Namen dieser Götter wäre für die Israeliten eine Verunreinigung gewesen. Hinter allen Göttern, die wir so kennen aus der Vergangenheit, aus der Geschichte, bis in die Antike, hinter diesen Göttern stehen ganz starke Dämonen. Wir sagen das. Darum auch in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 20, wo es heißt, sondern, dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Wenn Nationen opfern, sie geben es den Nationen, weil Gott es von ihnen nicht annimmt. Er will es von den Seinen haben, die er erhält, für die er ihr Gott ist. Unser Gott ist nicht der Gott dieser Welt. Aber bereits in 2. Mose 23, Vers 13 lesen wir, und den Namen anderer Götter sollt ihr nicht erwähnen. So frühzeitig warnt Gott vor dieser Gefahr. Er soll in deinem Munde nicht gehört werden. Wie viel Sünde Israels lag vor, bis sie von dieser strengen Weisung Gottes bis zu ihrem Baalsdienst gelangten. Also begann der Fremdgötterdienst Israels auf dem Punkt, wo Gott so sehr gewarnt hatte. Den Namen fremder Götter nicht in den Mund zu nehmen. Nicht allein unser Herr redete in dieser Sache zu Israel, sondern wie hier auch der Führer Israels, Josua. Wer aber nicht auf Gott hört, lässt sich dann auch nicht von Menschen ermahnen, damals wie heute. So hatte damals auch Gott zu den ersten Menschen im Garten Eden geredet. Doch angenommen haben sie die warnenden Worte Gottes nicht. So ist der Mensch. In ihrer Unwissenheit konnten sie Gott doch vorher fragen. Gott, was ist das, sterben müssen? Die Geschöpfe, Engel und Menschen sind in dieser Angelegenheit wie die Ochsen. Und beachten wir, dass sie nicht beide noch nicht unter Sünde standen. Dass beide in der Schöpfungsreinheit Gottes erhalten waren, nicht sündigen zu müssen. Das kam erst nach ihrem jeweiligen Sündenfall. Da mussten sie's. Unsere Erbsünde Adams zwingt uns, sündigen zu müssen. Wir wollen es nicht und tun es. Sündigen müssen. Furchtbar. Folgen der Sünde. Auch war es ihnen verboten, bei einem Eide Fremdgötternamen zu benutzen, Vers 7 in unserem Textkapitel. Des Weiteren durften sie bei gewissen Gebräuchen diesen Göttern nicht dienen und sich schon gar nicht vor ihnen niederbeugen. Geschwister, aus der Perspektive unserer Zeit Müssen wir sagen, ist das heute anders? Können wir nur sagen, nein. Wir leben nur in völlig anderen Vorzeichen. Als vor gut 80 Jahren der Zungengeist, der Geist der Zungenrede, aus Amerika kommend, in Deutschland einbrach, da fanden sich führende Männer aus den verschiedensten Denominationen zusammen. Es waren Männer der Wahrheit, wie Stockmeier, General von Fieban, Pastor Michaelis, Kaib und so weiter. 56 Männer, die festgestellt hatten, dass der Zungengeist von 1909 rein dämonischen Ursprungs war. Punkt. Hierauf unterschrieben sie die sogenannte Berliner Erklärung. Zwei Generationen weiter, wie bei Israel, da kommen die Kinder. Es sind Kinder am Verstande. 1. Korinther 14, Vers 20. Von denen der Apostel sagt, dass wir solche Kinder nicht werden sollen. Jene aber sind es schon. Die Kinder am Verstande teilen sich in zwei Gruppen. Beide sind Hergelaufene. Die eine Kindergruppe sagt, die Erretteten können nicht belastet sein. Die andere Kindergruppe sagt, der Zungengeist ist von Gott. Wer von den beiden Gruppen am stärksten besessen ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur eines, dass beide Gruppen stockbesessen sind, sonst würden sie die Lügen Satans nicht weiter kolportieren. Bei Israel führte die gleiche Kindergruppe zwei Generationen weiter das Volk in den Baalsdienst. Für diese dämonisch fixen Ideen, heute wie damals, ist man bereit, sich vor Satan niederzuwerfen. Um diese Lügen zu verbreiten, ist ein solches gleichbedeutend mit vor Satan niederwerfen. Keiner der Baalsdiener und Baalspriester würde zugegeben haben, sich vor Satan zu beugen. Nicht einer. Und doch taten sie es. Und die Bibel bestätigt es. Bis zur Zeit Josuas, Vers 8, hingen sie dem lebendigen Gott an. Aber zwei Generationen später begann die Unklarheit. Der Eigenwille und dadurch zog in Israel Trägheit und Abfall von Gott ein. Die Geschichte des Alten und des Neuen Testaments hat hinreichend gelehrt, solange die Augenzeugen göttlicher Gnade vorhanden waren, konnte der Unglaube nicht überhand nehmen. Sobald aber die Zeugen göttlicher Segnungen des Herrn verschwunden sind, beginnt augenscheinlich die Unklarheit. Eine Unklarheit, eine Unsicherheit der Gläubigen, um sich zu greifen. Sie können selbst nicht richtig sagen, aber sie reden dann falschmünzerisch. Das ist ein Thema, was auch uns angeht, und wir stehen mitten in dieser Zeit, in der die Gemeinde Jesu aufgrund von Fremdgötterdienst in den Abfall geht. Der Nachwuchs hat ganz früh die aktive Gottesnachfolge oder in die Gottesnachfolge gestellt zu werden, Mitverantwortung zu übernehmen und treu vor dem Herrn zu sein und zu wandeln. Ja, noch mehr. Der schleichende Tod hat sehr früh vor dem Herrn ins Gebet gebracht zu werden, damit in der Sache eine Gnadenerweiterung von Gott erbeten wird. Damit haben auch wir zu tun. Nicht nur oder allein jene Israeliten von damals. Wie wir in dem Vers 8 weiterlesen, heißt es: Eurem Gott sollt ihr anhangen. Das schließt doch jedes andere Anhangen von Dingen völlig aus. Der Feind ist listig. Er fängt in kleinen Dingen an. Dort, wo wir die Angelegenheit nicht als so ernst beurteilen. Aber er geht millimeterweise weiter, Stück um Stück, Unklarheiten ausstreuend. In den Herzen der Gläubigen sammeln sich Unglauben. Damals bei Israel, heute in der Gemeinde Jesu. Und genau darin haben wir Acht zu haben auf unsere Seelen, so steht's geschrieben, in unserem Text. Vers 11. Bei den Gläubigen im Alten Bund, da ging es wirklich um ihre Seelen. Die Sache mit Israel war in der Gleichhaltung weit, weit gefährlicher, weil es um ihre Seelen ging. Bei uns geht es dann um die Verherrlichung Gottes. Dann heißt es, dass ihr Jehova, euren Gott, liebet. Tja, die Frage der Liebe zum Herrn ist für viele Gläubige auch heute eine glaubensexistenzielle Frage. Jehova war einstmals der Bundesname Gottes im Alten Testament und steht zugleich mit dem Sinai eng verbunden. Ich glaube, dass Frage und Tatsache, Gott zu lieben, überhaupt entscheidend ist, ob ein Siegesleben heute in Christo Jesu geführt werden kann. Die tiefe Verbindung zum Herrn vollzieht sich durch Gehorsam, durch Glauben und durch Liebe zu unserem Gott. Wenn da Lauheit, wenn da Faulheit im Wandel eines Gläubigen zu sehen ist, wird es immer an tiefer Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus fehlen. Denn eines bedingt das andere. Ich kann nicht sagen, ich bin in einem ganz tiefen Gottesglauben, ich habe nur den Herrn Jesus nicht so ganz lieb. Das gibt's nicht. Das kann mir niemand erzählen. Auch umgekehrt nicht. Es war bereits gesagt worden, dass durch Liebe zu unserem Gott eine tiefere Gemeinschaft zum Herrn Jesus zustande kommt. Geschwister, das sind keine hohlen Worte. Das sind Dinge, die wir sagen dürfen aufgrund des Wortes Gottes, nachdem wir die Dinge selbst in unseren Herzen erfahren haben. Wir reden nicht nach, was ein Bruder X oder eine Schwester Y für eine Meinung hat. Das interessiert uns nicht. Wie viel allein schon mit der Liebe zum Herrn verbunden ist, lesen wir auch in Psalm 37, Vers 4. Da heißt es, ergötze dich an Jehova, so wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Hast du das richtig verstanden? Hast du Gebetserhörungen? Wie stark erhört der Herr deine Gebete? Es ist die Frage, ob du dich an deinem Gott ergötzt. Also hängt die Gebetserhörung mit unserer direkten Liebe zum Herrn Jesus zusammen. So, jetzt weißt du, wie du vollmächtig wirst. Das hier genannte Ergötzen hängt mit einer beständigen Verbindung im Gedankengut hin und mit unserem Herrn zusammen. Die allermeisten Gläubigen kennen das gar nicht. Ich sage es jetzt mal ganz frei heraus. Ich bin immer wieder erschüttert in Aussprachen mit Kindern Gottes, solches feststellen zu müssen. Die wissen gar nicht, was das ist, sich an den Herrn zu ergötzen. Manchmal sind es Minuten, manchmal ist es eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, wo ich mich recht an meinem Herrn ergötze. Das sind die schönsten Zeiten meines Lebens in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Du kennst sie nicht? Es ist nicht eine Frage der Gotteskindschaft, aber eine Frage der Liebe zu Jesus und der Gemeinschaft mit ihm. Streck dich, Mann, schön danach aus. Rufe den Namen deines Gottes an, dass du das willst, und bleibe an ihm im Gebet. Dann wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Dabei wird der Name des Herrn erhoben, gepriesen, Lobeserhebungen gebracht. Da wird Jesus ganz groß, da werden wir ganz klein dabei. Das muss man erkennen, erleben, das muss man wissen. Seine große Liebe wird dabei gerühmt. Und so weiter. Es gibt viele Gläubige, die wickeln ihr Gebetsleben ohne Ausnahme nur in ihren 15 täglichen Bitten ab. Das ist das Armseligste, was ich mir denken kann. Tag aus, Tag ein. Monat aus, Monat ein, Jahr aus, Jahr ein. Natürlich kann ich das nicht einfach so machen, wie ich einen Gegenstand von hier nach dort stelle. Das alles bedarf zuerst ein wenig Übung. Aber da ist man dann schnell drin und kommt in eine feine Gemeinschaft mit Gott, im Gebet, im Ergötzen seiner Person. Ich möchte dir das ganz, ganz lieb ans Herz legen, das zu suchen, bei aller Nüchternheit. Diese Steigerung geht dann bis in das Ergötzen zu ihm. Ich bedauere es zutiefst, dass die meisten Kinder Gottes das noch nicht einmal gehört haben, dass es so etwas gibt. Steht ja geschrieben. Wir sehen zugleich, dass wir in der Bibel, in Gottes Wort, zu Hause sein müssen, um die Reichtümer, die der Herr für dich und mich bestimmt hat, erst einmal zu erkennen. Du kannst sie nicht eher besitzen, als du sie zuvor erkannt hast. Und doch hängt die Erhörung mit diesem Ergötzen, die Erhörung deiner Gebete zusammen. Das ist ein Geheimnis erhörlichen Gebets. Muss man wissen. Sonst sind wir Unwissende. Kinder Gottes dürfen keine Unwissenden sein. Wir haben ja alles in seinem Wort mitgeteilt bekommen. Nach Vers 12a heißt es, denn wenn ihr euch irgend abwendet, Vers 13a, so wisset bestimmt. Hier haben wir wieder das Wissen, nicht das Vermuten. das Abwenden vom Herrn war zu allen Zeiten, so auch heute, Abfall. Wie auch hier in der Warnung Josuas an Israel. Die Nationen, sie werden ihnen zur Schlinge werden und zum Fallstrick sein. Gott hat alles vorausgesagt. Es ist ungeheuerlich, wie man trotz der präzisen Voraussagen dennoch so sich gegen Gott verhalten konnte. Denn wenn sie sich mit diesen Nationen verbinden, wird Gott ihnen, die Nationen, die Oberhand geben. In ihrem eigenen Kanaan. Wir sehen, wie allein der Gehorsam ihnen die Garantie zum Leben gab. Vergleichsweise hat sich die Gemeinde Jesu von jeder Vermischung mit der Welt in geistlichen Dingen zu enthalten. Auch haben wir uns geistlich gesehen, nicht in die weltlichen Dinge einzumischen. Neutestamentlich, sagt Paulus, dass wir nicht gefunden werden als solche, die sich um fremde Dinge kümmern. Wir sollen uns nicht um fremde Dinge einmischen. Die Lehre Biliams war uns als ein warnendes Zeichen in dem Sinnschreiben der Offenbarung vor Augen gestellt worden. Denn die Welt brachte in ihrer Religiosität den Geist der Nikolaiten mit, von denen wir ja in den Sendschreiben lesen. Man tat es dennoch in Israel. Und heute auch in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Israel wurde einstmals verheißungsgemäß unter Fluch gestellt und aus Kanaan vertrieben. Das war der Erfolg. Die Gemeinde wurde in der Darstellung von Sardes von der Welt beherrscht. Das ist das Ergebnis. Was sie auch heute noch ist. Niemals hat Gott sein Volk im Alten Testament und Neuen Testament vor bestimmten Gefahren ungewarnt gelassen. Wir können sogar davon ausgehen und können sagen, dass der Heilige Geist heute keine Sünde eines Kindes Gottes geschehen lässt, ohne dass er das Gotteskind vorher gewarnt hat. Das gibt es nicht. Eine ganz andere Frage existiert hier, ob wir das Reden des Geistes vernommen haben. Manche sind von der Sünde her so stark zugebaut, dass die das Reden seines Wortes und seines Geistes gar nicht mehr vernehmen. Aber das Schuldverhalten liegt immer auf der Seite des Menschen, niemals bei Gott. Möchte der treue Herr uns ganz neu, drei Dinge sind's, den Gehorsam, den Glauben und die Liebe zu ihm, zu unserem Gott, ganz groß werden lassen, damit wir in tiefe Gemeinschaft mit ihm kommen, wodurch wir bewahrt werden von den Fallstricken, die einst Israel zu Fall brachten. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir da nicht leichtfüßig darüber hinweggleiten, sondern die Dinge so ernst nehmen, wie sie uns geschrieben worden sind. Und da möchte ich bitten, dass der Herr jedes Einzelne heute Abend hier reich segnen möchte, weil der Herr es wert ist, ernst genommen zu werden in jeder einzelnen Situation deines und meines Lebens. Amen.